Zwei Studenten, eine Idee und heute ein international aufgestelltes Unternehmen mit 12 eigenen Online-Shops. Wie schafft man so einen Sprung? In dieser Folge geht's ums Machen, den perfekten Standort und um die Herausforderungen, wenn Wachstum plötzlich richtig schnell geht. Mein Gast ist Daniel Jonas, Geschäftsführer und Gründer von DF Automotive. Und ich bin Klaus Ruhe-Matzen, Wirtschafts- und Verkehrsminister in Schleswig-Holstein. Du hörst den Podcast aus dem echten Norden.
Zukunftstalk mit Matzen. Der Podcast für alle, die Schleswig-Holsteins Weg zum ersten klimaneutralen Industrieland begleiten möchten. Es geht um das Leben und Arbeiten im echten Norden, um spannende Wirtschaftsthemen und wichtige Zukunftsbranchen. Außerdem erzählen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre inspirierenden Erfolgsgeschichten und geben Einblicke in ihre ganz persönliche Work-Beach-Balance. Viel Spaß beim Reinhören.
Willkommen, lieber Daniel. Schön, dass du bei uns bist. Und sag mal, wofür steht überhaupt DF Automotive und seit wann gibt es euer Unternehmen?
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. DF Automotive gibt es mittlerweile seit 2006.
Schon seit 2006, genau.
Und ist eigentlich aus einer kleinen Studentenidee entstanden. Ich habe 2006 meinen jetzigen Geschäftspartner Felix Lemke kennengelernt und haben damals uns darüber aufgeregt, dass wir bei 240 Euro BAföG ja uns gerne was dazu verdienen würden, aber das war halt limitiert, weil man sonst BAföG-Ansprüche auch verliert und Semesterferien können lang sein. Und aus der Langeweile heraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, wenn wir doch eine Firma gründen würden, könnten wir einen Laptop, ein Handy, einen Firmenwagen vielleicht sogar als Kosten absetzen, was nicht als Einkommen gilt, und haben uns damals so überlegt, dass das doch vielleicht die elegantere Alternative als ein Nebenjob wäre.
Ich kriege gerade richtig Begeisterung für gelangweilte Studenten. Also wenn das dazu führt, dass die dann alle ein Unternehmen gründen, damit sie ein Auto absetzen können, ich glaube, da haben wir doch schon mal ganz neue Rahmenbedingungen für meine Reden. Ich fordere jetzt alle Studierende dazu auf, sich zu langweilen und dann aber auf gute Gedanken zu kommen. Sag mal, wer von euch ist jetzt der Smarterer?
Ich glaube, wir sind beide auf unsere Art smart. Das hat Felix und mich auch damals erfolgreich zusammengebracht. Wir haben uns früh überlegt, wo hat wer seine Stärken und wie können wir diese zusammenbringen. Und
also wenn ich jetzt Felix fragen würde, was würde er jetzt antworten? Weil das war jetzt sehr politisch, dein
das Gleiche
umschreiben.
Ah ja,
also ihr seid gleich smart.
Ja, ja, also wir haben auch tatsächlich schon vor der Gründung haben wir gesagt, wir sind nur erfolgreich, wenn wir beide uns hier immer verstehen, weil wir damals so Start-up-Szene gab es ja noch nicht wirklich, aber wir haben schon mitbekommen bei den Firmen, die im Internet damals dann entstanden sind, dass die häufig nach 2-3 Jahren auseinandergegangen sind, weil Gründer sich in die Haare bekommen haben. Und das war uns ziemlich früh klar, dass Hauptarbeit ist Beziehungsarbeit. Wir beide müssen uns immer verstehen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir eigentlich bis heute immer einen Schreibtisch gegenüber haben, damit wir den wichtigen Themen nicht aus dem Weg laufen können.
Also versetzen wir uns zurück in euer Gründungsmoment. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war der Gedanke, mit dem BAföG kommen wir irgendwie nicht klar. Habt ihr da schon gedacht, daraus machen wir eine Firma, oder habt ihr einfach gedacht, damit machen wir einen kleinen Nebenverdienst?
Ja, das heißt, also die ganze Firmenidee ist in 10 Minuten entstanden tatsächlich. Wir wissen genau nicht bis heute, warum das in diesem Moment entstanden ist, weil ich habe einen Zeitungsartikel gelesen.
Das war ohne Alkohol, hoffe ich.
Das war ohne Alkohol, am Nachmittag, völlig nüchtern. Und ich habe die Nachricht gelesen, wie viele Millionen Euro in Europa im Ersatzteilemarkt unterwegs sind. Und da habe ich mir dann gedacht, Mensch, wenn wir nur ein kleines Mini-Kuchenstück davon online verkaufen würden, das wird uns schon lang für unser Studenteneinkommen. Und Felix hatte damals berichtet, dass er programmieren kann und die ersten sporadischen Webshops weiß, wie man das aufbaut. Und dann haben wir eigentlich 1 und 1 zusammengezählt und gesagt, lass uns doch probieren, Autoteile online zu verkaufen.
Dann habt ihr direkt ein Firmenauto bestellt oder erstmal ein bisschen Umsätze gemacht. Wie habt ihr das Ganze denn finanziert?
Damals Die Szene, wie man sie heute kennt, dass man auf Investorensuche geht zum Start, die gab es gar nicht, sondern für uns stand klar, wir müssen uns selbst finanzieren. Wir haben kein Startkapital gehabt, gar nichts, und haben uns überlegt,
Mamas Auto verhögern wir erstmal.
Ja, genau. Wir hatten im Prinzip nichts, womit wir starten konnten, und haben dann, ich habe nicht mal einen Laptop gehabt zu dem Zeitpunkt, und heute hat ja jeder Student eigentlich einen Laptop, und das war schon das erste Highlight, dass wir dann, als wir gestartet sind, haben wir gesagt, wir gehen auf eBay, suchen uns irgendwelche Teile
aus. Aber eBay war damals schon online.
eBay war schon online und war auch tatsächlich am Start, ganz frisch. Also das war auch Neuland. Und Wir haben uns dann irgendwelche Teile gesucht. Das waren dann zum Schluss auch tatsächlich Autoteile. Aber wir haben, theoretisch wäre uns das egal, was wir verkaufen. Und wir haben uns einfach erstmal Sachen gesucht, wo wir gesehen haben, das können wir günstiger einkaufen, als es auf eBay angeboten wird. Das verkaufen wir. Und das ist am Ende des Tages, haben wir eine ganze Menge digitale Schaltknäufe verkauft, wo oben eine Ganganzeige ist und man dann sehen kann, an welchem Gang man ist. Die haben sich gut verkauft. Und damit haben wir dann im Prinzip die ersten 2 Jahre.
Hast du noch so ein Teil zu Hause?
Nicht mehr, aber so, ich hatte wirklich? Jetzt 20 Jahre Abi-Treffen und dann erzählte mir ein Mitschüler, dass er sich daran erinnern kann, dass wir die verkauft haben, weil er hat so ein Ding damals bei uns gekauft.
Gute Kollege.
Ja, vielleicht hat er den noch.
Ja, also das heißt, durchgestartet, indem man ein Produkt findet, was man verkaufen kann und das ohne Kredite, sondern Stück um Stück. Das klingt doch erstmal wie solider Wachstum.
Ja, und der Gedanke war dahinter auch, dass sich bis heute durchgezogen hat. Wir haben nach einem Mehrwert für den Kunden gesucht. Damals war es so, es gab D&W, den großen Tuning-Katalog, es gab im Internet
die ersten. Das ist ein blau-weißes Logo gewesen, oder?
Ja, aus Bochum, genau. Große Firma, das Gebäude steht auch immer noch da.
Kann das nicht sein, dass die sehr viel leicht bekleidete Frauen in ihren Katalogen hatten?
Ja, das war damals tatsächlich der Standard, auch auf der Messe, war das der Stand, dass jeder Stand sich Hostessen dazu gebucht hat, die dann auf dem Stand die Waren präsentiert haben. Und das ist im Laufe der Jahre tatsächlich, hat das nachgelassen. Wir haben aber auch.
Jetzt sind das eher alte Männer, oder?
Ja, jetzt geht's mehr darum, ja, wir haben jetzt die Influencer und da wird das eher in die Richtung dann verschoben.
Engagiert ihr auch Influencer?
Teilweise. Nicht viele. Unser Kerngeschäft ist nach wie vor das Geschäft über Performance-Ads-Kanäle, das haben wir bei Facebook, Instagram-Werbung klassisch schalten, aber sind auch in dem Bereich.
Das ist ganz interessant, wie die Welt sich ändert. Ich war auch bei einem Automechaniker und der zeigte mir, er hatte eine Online-Abteilung und er hat seine Mechaniker. Die Online-Abteilung macht Videos für YouTube und die können damit richtig Geld letztendlich generieren. Er unterstützt auch Nachbarunternehmen und macht kleine Videos, wie kann ich in meinem Golf Ölwechsel machen.
Ja.
Unglaublich viele Leute, die darauf klicken. Und damit ist quasi auch ein Geschäftsmodell, was ja nicht so aus den klassischen Automechaniker-Ecke kommt. Es ist schon spannend, wie da quasi neue Wege sich aufzeichnen.
Ja, also wir haben ein Stück nach vorne springen. Wir sind jetzt auch gerade in der Zeit. Bis vor 4 Jahren haben wir eine enorme Nachfrage nach allen Produkten ohne viel Werbung gehabt. Sind fast Selbstläufer gewesen. Die Leute haben aktiv die Produkte nachgesucht. Und jetzt sind wir in der Zeit, wo es wirklich wieder darum geht, aktiv Nachfrage zu bestimmten Produkten zu steigern. Und da sind die Influencer natürlich super wichtig und nehmen auch immer mehr Marktanteile an, weil man halt im Prinzip diese Influencer auch dafür nutzen kann, Begeisterung für ein Produkt zu wecken. Und das zieht sich eigentlich ja durch alle Branchen durch.
Ich glaube, ihr habt ja seinerzeit Online-Plattformen aufgebaut, auf denen man dann, wie ist das Ganze gewesen?
Ja,
wie war denn die Entwicklung?
Wir sind sehr größenwahnsinnig gestartet. Wir haben eigentlich vorgehabt, dass wir in 2 Jahren eine Website aufbauen für alle Autoteile, die man sich vorstellen kann.
Weltweit?
Weltweit natürlich. Nee, erstmal europaweit. Und haben dann alle Autoteile schön, alle Kategorien durchdesignt. Und dann ging es los, dass wir die Produkte ja besorgen mussten.
Also hätte ich quasi einen Mercedes zum selber sammeln bei euch bestellen können?
Nicht ganz. Aber zumindest die Teile dafür.
Also doch.
Ja, theoretisch ja. Naja, das war ein spannender Prozess, weil wir tatsächlich zum Start zur
eBay. Hat denn jeder dann euch beliefert? Das ist ja eigentlich auch interessant, weil es ist ja auch ein Markteingriff. Das ist ja nicht so, dass es immer gewollt ist, dass jemand daherkommt und sagt, ich kann das auch.
Das wollte ich gerade erzählen, nämlich die Geschichte. Wir mussten uns bewerben tatsächlich. Also das war so, dass wir dachten, wir sagen Bescheid, wir wollen jetzt online euch verkaufen und dann geht's los. Und eine Riesenangst brach bei den Herstellern aus, dass das Internet die Preise kaputt macht, die Ladengeschäfte gehen kaputt. Und eigentlich haben wir da keine offenen Türen eingerannt, sondern im Gegenteil, wir sind an geschlossene Türen gestoßen. Und ja, das ging tatsächlich so weit, dass ich, also meine längste Bewerbung, wo wir beschrieben haben, was wir machen, waren 2, 3 DIN A4 Seiten, wo ich ein Konzept beschrieben habe, wie wir an unserem besonderen Standort Flensburg, und da kommen wir später vielleicht noch zu, Flensburg war immer wieder bei den ersten Kontakten der Aufhänger, dass wir doch eine Ausnahme bekommen haben, beliefert zu werden, weil wir nämlich sagen konnten, wir können auch nach Skandinavien liefern, da haben wir gute Kontakte zu und das konnten
so was ist online möglich.
Ja, ja. Wir haben Großbritannien und Skandinavien immer als Aufhänger gehabt und das war damals für viele dann doch interessant genug zu sein. Die beliefern wir, ja.
Jetzt hatte ich ja eben Mercedes gesagt, deswegen würde ich jetzt sagen, aber Audi-Lampen und Porsche und Skoda-Teile konnte man doch sicherlich auch kaufen, damit ich hier nicht Werbung für eine Automarke mache, sondern natürlich alle wunderbaren Automarken dieser Welt.
Ja, es ging so los, dass wir...
Habt ihr eigentlich Tesla-Teile?
Haben wir auch. Wir haben alles. Von bis.
Die haben doch gar keine Knöpfe, oder wie ist das?
Da gibt es Tieferlegung für.
Tieferlegung,
schöne Felgen.
Was sagt denn dann Herr Musk dazu? Darf man das und ist dann noch Garantie drauf?
Darf man. Das mit der Garantie, das ist immer so eine Sache.
Hallo, euer Produkt ist natürlich immer 1A.
Alle Straßen
zugelassen. Das habe ich verstanden. Ja, ihr habt keinen Fake.
Nein, nur Originalmarken. Das ist tatsächlich auch ein Konzept von der ersten Stunde, dass wir uns nur auf hochwertige Marken konzentriert haben. Weil es gab einige Firmen, die aus Fernost viel importiert haben. Und da haben wir ja als Studenten kein Geld für gehabt, solche Prozesse zu führen oder Retouren zurückzubekommen, sondern wir mussten Dinge verkaufen, die funktionieren. Und das hat eigentlich seit der ersten Stunde dazu geführt, dass wir uns nur auf hochwertige Marken gestürzt haben, die auch schon von sich aus eine Nachfrage hatten.
Das heißt, wenn ich bei euch einen Luftfilter gekauft habe, ihn eingebaut und es funktioniert nicht, weiß ich, es liegt nicht an euch, es liegt an mir.
Genau.
Also bei euch gibt es keine Reklamationen.
So soll es im besten Fall sein.
Ja. Ihr seid wahnsinnig stark gewachsen. Das heißt, ich nehme an, ihr macht es nicht mehr alleine.
Nee, wir machen das schon lange nicht mehr alleine. Also wir sind ja zu zweit gestartet und haben damals ganz klassisch Garagengründung in der WG zusammengesessen. Und Felix und ich saßen an einem Schreibtisch und wir hatten damals dann 2, 3 Geschwister und Kommilitonen aus dem Studium auf dem Sofa sitzen. Bis irgendwann der Punkt kam, dass wir gesagt haben, wir passen hier nicht mehr in die Wohnung in den ersten 2 Jahren und haben uns dann ein Büro angemietet.
Jetzt werde ich mega neugierig. Ist es dann so gewesen, dass man immer das E-Mail-Programm geöffnet hat, um zu gucken, ist dann vielleicht eine Bestellung da?
Genau so war das. Also tatsächlich hat sich auch unsere Arbeit natürlich, Felix und ich haben von vornherein alles alleine gemacht. Und bis wir irgendwann immer, und das war ein schmerzvoller Prozess natürlich, weil man immer sehr viel Spaß an den Prozessen hatte, loslassen musste. Also mir zum Beispiel macht das Verkaufen sehr viel Spaß. Und das ist natürlich dann, da habe ich durch die Hintertür schon immer oder durch die Seitentür dann zugehört, was besprechen die denn gerade mit den Kunden, unsere Verkäufer dann? Weil es mir an den Nägeln brannte, da dann meinen Senf zuzugeben, wie man dann jetzt am besten den Abschluss schafft.
Ich kann dermaßen dieses Gefühl nachvollziehen. Ich habe selber ja schon Geschäfte eröffnet und das ist immer ein ganz, ganz spannender Tag, an dem man da das erste Tag die Tür öffnet und man das Gefühl hat, liebe Welt, habt bitte mit mir Gnade, kommt durch die Tür.
Ja.
Man will einfach mal einen Kunde sehen. Und ich glaube, wenn man ein Produkt aufsetzt im Netz, ist es ja nicht anders. Man sitzt und starrt den Bildschirm an, wann kommt hier endlich mal ein Mail?
Ja, wir haben.
Was war denn das Erste, was
das
reinging?
Das Erste, was wir gemacht haben, 2 Jahre.
Was verkauft wurde, meine ich so.
Genau, wir haben 2 Jahre Datenbanken aufgebaut.
Und ohne Verkauf?
Doch, mit Ebay-Verkauf, mit irgendwelchen Schaltknäufen und so. Und dann haben wir am 6.1.2016, 2008. 2008, genau.
Guck mal, rechnen kann der Minister auch.
2008 haben wir den Shop sportauspuff-billiger.de gestartet. Das war unser erster.
Sportauspuff-billiger.de. Minusbilliger, das wäre eigentlich plus billiger.
Das wäre auch gut, aber eigentlich das besser. War die Zeit von Geiz ist geil und billiger.de, das war gerade alles.
Billiger, okay.
Wir hatten ja auch 2000.
Gibt es die Homepage-Seite noch?
Die gibt es noch. Die Seite haben wir als erstes gelauncht.
Alle anderen netten Seiten natürlich auch.
Felgenshop.de, genau.
Ja. Felgenshop, wer erfindet denn eure Ideen da?
Die Namen für die Domains, das sind wir tatsächlich. Also das ist auch nicht immer das, was wir wollten oder wollen, weil natürlich der Markt ist abgegrast und mit den Domains sind wir sehr zufrieden. Wir haben mit billiger.de immer Probleme gehabt, weil das hat impliziert, dass wir billiger sind an jeder Stelle und immer. Dabei ist unser Qualitätsmerkmal eigentlich immer der Service gewesen und die große Produktauswahl. Und da gab es dann auch mal einige Diskussionen mit den Herstellern darüber, dass das Image trotzdem zu denen passt. Und wir haben dann gesagt, mit dem entsprechenden Service leidet da nicht das
Image. Wäre eigentlich Autoteile minus Preis plus Qualität.de besser.
Ja, sowas in die Richtung. Wir haben, ich glaube, 200 Domains noch in der Schublade liegen. Da ist bestimmt irgendwas noch dabei.
Was man gebrauchen kann.
Genau.
Habt ihr da auch schon in die Zukunft gedacht? Weil die Autoteile werden ja irgendwie anders.
Ja, also insbesondere bei Sportauspuff.
Braucht man zum Beispiel auspuff-billiger.de beim E-Auto?
Nein, also die Domain, die ist auch unsere kleinste Domain mittlerweile. Wir haben auch das geschafft, mit dieser Domain in 3 Monaten Marktführer zu werden. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir ein Bestellvolumen hatten, dass wir eben nicht mehr geguckt haben, oh, kommt jetzt eine Bestellung rein, sondern da hatten wir Mühe, dann die Bestellung abzuarbeiten. Und das haben wir dann mit ganz tollen Werkstudenten von der Uni und der FH Flensburg lösen können. Und das war eine schöne Zeit, weil wir auf eine Stellenausschreibung haben wir ungefähr 140 Studenten als Bewerbung bekommen und konnten wirklich aus den Vollen schöpfen und haben da dann irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt einen Festangestellten, der unsere Studenten betreut.
Ich glaube, das hilft natürlich auch, wenn man Autoteile verzickt. Also wenn man da um die Ecke kommt und sagt, Katzenpulver, wer bewirbt sich, ohne dass ich jetzt irgendwelche Katzenfreunde auf die Füße treten will, ist vielleicht schwieriger, Studierende
zu gewinnen. Ja, ich glaube, das hat tatsächlich geholfen. Also gerade bei vielen, vielen männlichen Bewerbern war der Nebenjob dann auch die Finanzierung vom Auto. Und das ist für uns dann ganz angenehm gewesen, weil natürlich, wer ein Auto fährt, der möchte auch gerne seine 420 Euro voll haben, um sein Auto dann weiterhin zu finanzieren.
Das wird der ein oder andere vielleicht überraschen, aber Wachstum kann auch hinderlich sein. Was kann man sich bei euch darunter verstehen? Weil ich glaube, ihr seid ganz schön schnell gewachsen.
Wir sind, wir haben verschiedene Wachstumssprünge hinter uns. Also man muss sich das so vorstellen, ich beschreibe das immer gerne, als wenn wir 5-mal neu gegründet haben, weil mit jedem Wachstumsschub haben sich die Strukturen komplett anpassen müssen und wir mussten von Führungsriegen einführen über Spezialisierung der Mitarbeiter, alles, was damit einhergeht. Also wir sind gestartet mit Allroundern, bis hin jetzt, dass wir immer mehr unsere Mitarbeiter spezialisieren in ihre Fachbereiche. Und das hat 2014 den größten Sprung gegeben. Dort haben wir den Felgenshop.de gelauncht und auf dem kann man dann Felgen, Reifen und Kompletträder bestellen. Auch in 3D kann man sich das online anschauen, wie das Ganze am Fahrzeug dann in echt aussieht.
Am eigenen Fahrzeug quasi.
Am eigenen Fahrzeug, genau. Man kann die Farbe einstellen.
Ich kann nicht mein Auto hochladen und dann da die Felgen entsprechend dran, oder?
Das geht derzeit nicht. Solche Prototypen haben wir auch in der Schublade liegen. Aber derzeit kann man dann seine Fahrzeugfarbe auswählen und sich das dann im Prinzip so bauen, wie sein eigenes
Auto aussieht. Aber auch dann Modelljahr 2002, grau,
ja.
VW.
Ja, genau so. Also auch bis, wir haben auch sehr alte Fahrzeuge dabei. Wir haben auch Wohnmobile teilweise dabei.
Ah und ja, okay.
Das ist der Sprung.
Nutzen die Leute das oder klicken die gleich Pirelli X?
Nee, das wird viel genutzt. Das wird auch zum Spielen genutzt. Das ist tatsächlich, das benutzen auch Leute, die gar nicht kaufen. Einfach mal, um zu gucken, wie das Auto dann aussehen würde, wenn man denn.
Und euer Preis ist natürlich unschlagbar.
Auf jeden Fall.
Die, davon gehe ich doch aus. Also ich meine, online geht das ja im Großen oder hast du da eine andere Auffassung? Ist das nicht sehr stark vergleichbar heutzutage?
Ja,
also ich glaube mal, die Leute tippen vielleicht ein Autoteil bei euch,
gucken
der 3D-Anima schon, aber dann nehme ich an, dass die meisten auch mal ganz kurz einen Check machen, ob der Preis einigermaßen hinhaut.
Ja, das ist, glaube ich, das, wie es jeder machen würde und das ist auch normal und dementsprechend müssen wir natürlich auch in der Lage sein, gute Preise anzubieten und das machen wir, indem wir ein sehr breites, großes Sortiment auch haben und ein großes Marktvolumen haben und
mittlerweile. Jetzt mag ich ja vielleicht ein merkwürdiger Kunde sein, aber für mich ist tatsächlich auch wichtig, mit wem ich es zu tun habe. Also allein zu sagen, da gibt es einer, der bietet das noch ein paar Euros billiger an, ist nicht immer das entscheidende Kriterium. Wenn man ein Unternehmen hat, was einen guten Ruf hat, gute Qualität, wo es einfach nur passt, ist mir das eigentlich wichtiger als am Ende noch die Preissuche. Natürlich will ich wissen, dass es nicht völlig aus dem Rahmen ist, aber wie ist da bei euch die Loyalität der Kunden?
Ja, sehe ich auch so und deswegen wird es auch immer wichtiger, auf LinkedIn oder Instagram auch das eigene Unternehmen, sogar die Unternehmensinterna teilweise mal vorzustellen, weil bei dem Kunde dann auch eine gewisse Verbundenheit zum Unternehmen entsteht und er sich mit der Kultur von dem Unternehmen, wo er bestellt, auch vielleicht mehr identifizieren kann als beim anderen Unternehmen. Das ist, glaube ich,
ganz wichtig. Haben wir ja gehört, dass ihr wahnsinnig viele fleißige Hände und kluge Köpfe bei euch habt. In der Geschäftsführung ist das so geblieben oder gibt es da auch strukturell, hat sich da auch was verändert über die Jahre?
Ja, da hat sich viel verändert. Also von, wie ich sagte, dass wir alles einmal selbst gemacht haben, hin zu wir haben für jede Stelle mittlerweile eine Fachkraft und insbesondere der Einzug der Führungsebene, dass jede Abteilung eine Führungskraft bekommt, war natürlich ein großer Eingriff in die Firmenstruktur und mittlerweile haben wir eine Geschäftsleitung etabliert, die aus zwei Personen zusätzlich neben Felix und mir besteht, das sind der Florian und der Gerrit und dort bilden wir einmal den operativen, strategischen Teil ab und haben uns somit in die Position gebracht, das Unternehmen wirklich sehr gut von außen auch betrachten zu können und unsere Strategie im Unternehmen ausrollen zu können und gemeinsam mit den Führungskräften auch dran zu arbeiten.
Mit dieser neuen Aufstellung der Geschäftsführung, du sprachst von einer Strategie, was für Ziele habt ihr denn? Wie soll es denn mit eurem Unternehmen weitergehen?
Ja, wir haben schon vor 2-3 Jahren jetzt angefangen, europaweit zu internationalisieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung.
In alle Habt Märkte ihr dann auch Carlos bei euch sitzen in der Zentrale?
Wir haben verschiedene Nationalitäten tatsächlich. Spanien,
Niederlande. Also Carlos, da meinte ich natürlich für Kopenhagen. Ja.
Achso, für Kopenhagen. Carlos für Spanien.
Ah, ja. Nun gut. Ja, das wäre dann Jorge.
Ja. Ein José haben wir tatsächlich.
Das siehst du. Also das heißt, ihr habt für die verschiedenen Länder dann auch Leute, die den Markt kennen und verstehen, weil ich nehme an, da ist auch andere Produkte, andere Geflogenheiten.
Genau. Das ist, da sind wir auch auf dem
Findungsweg. Darf man eigentlich sein Auto tiefer als in Deutschland irgendwo anders legen?
Deutschland ist tatsächlich ein sehr strenges Land, was das angeht. Also in anderen Ländern ist geht tatsächlich mehr. Häufig mehr erlaubt, ja.
Okay, ich habe schon mal in Amerika erlebt, das sind so Autos vorbeigefahren, die ganz wilde Stoßdämpfer hatten, die quasi tanzende Autos. Ich glaube, die sind nicht, also nach meinen Verkehrsministerkenntnissen, nicht ganz zulässig in Deutschland.
Nee, das wollen wir auch nicht. Selbst wenn wir dürften, verkaufen wir sowas auch im internationalen Bereich nicht, weil was meistens hat es ja schon einen Grund, warum es nicht verkauft werden darf. Und wenn etwas, sagen wir, nicht richtig verkehrstauglich ist, dann wollen wir das auch ungern auf die Straße bringen.
Sehr vorbildlich.
Ja.
Ihr arbeitet auch mit der Hochschule Flensburg und Universität zusammen. Was macht ihr denn konkret mit denen, außer dass am Anfang dort die Studierenden alle abgegrast wurden zum Pakete packen?
Ja, im Prinzip haben wir Workshops in mehreren Abteilungen, egal welche Abteilung. Wenn sich Themen finden, wo die FH auch Schnittpunkte hat, dann halten wir zum einen, die einfache Sache sind zum Beispiel Vorträge an der FH, an der Uni, aber was noch viel mehr Spaß macht, ist eigentlich, dass wir in die Zusammenarbeit mit Studenten gehen und dann je nach Thema, das findet das vielleicht auch bei uns statt oder an der FH und man gemeinsam zum Beispiel Lösungen erarbeitet. Ein Thema war zum Beispiel das Thema Personalentwicklung, wie bildet man das zukünftig ab und wie ist so ein Mitarbeiterlebenszyklus, wenn er die Firma verlässt, kommt er vielleicht wieder, wie kommt er in die Firma rein, On-Offboarding, dass man das zusammen
nennt sich mit übrigens Boomerang Factor.
Ja, genau.
Das wird bei LinkedIn gemessen.
Ah, okay.
Die können ja genau sehen, welche Mitarbeiter wo war und wo sie hingehen und ob sie zurückkommen. Und die Unternehmen, die den höchsten Boomerang-Faktor haben, gelten als insgesamt als sehr gute Arbeitgeber.
Ist auch etwas, was, Ranking. Ja, das ist ein Prozess, den wir ja auch kennen, weil wir haben viele Studenten ja direkt übernommen und völlig nachvollziehbar, dass manche dann einmal gucken möchten, wie es woanders aussieht.
Wie es bei D&W ist.
Bei D&W oder bei anderen Firmen und umso schöner ist es natürlich, wenn sie dann mit neuen Eindrücken, neuen Wissen wieder zurückkommen möchten. Und ja.
Flensburg haben wir jetzt ja ein paar Mal gehört. Du hattest das als Türöffner bei dem einen oder anderen Lieferanten gehabt, um den zu erläutern, dass man dann online im dänischen Markt auch kommen kann. Ist Flensburg denn insgesamt für euch dann auch ein Standortfaktor, der ja von Bedeutung ist?
Ja, also ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Flensburg. Ich zum einen bin ich geboren in Flensburg, habe aber auch habe mein Abitur in Flensburg gemacht, bin in Harrislee aufgewachsen.
Also in der Nähe?
In der Nähe, aber direkt an der Marienhölzung, im Flensburger Wald dran. Und da habe ich mich schnell...
Du bist richtig Flensburg in die Welt rausgekommen quasi.
Ich bin richtig weit rausgekommen. Ja, diesen internationalen Hunger, den habe ich tatsächlich über unsere Exporte stillen können. Wir sind in Schweden und England auf Messen unterwegs gewesen und das muss dann mit Reisen...
Muss auch mal reichen.
Auch mal reichen, genau.
Nee, und sind die Schweden bessere Kunden als die Dänen?
Nein.
Gott sei Dank.
Die Dänen sind schon gute Kunden, ja.
Ja, da ist auch alles teurer irgendwie bei Automotive oder ist das nicht mehr
die,
so?
Die Dänen sind auch sehr, sehr zahlungskräftig, muss man sagen. Also die Dänen sind auch, die Deutschen sind ja wirklich Preisfüchse. Die Dänen sind da
rigoros.
Ich brauche das, das sieht gut aus.
Ja, ich glaube, in Dänemark ist ja auch insgesamt Auto deutlich teurer. Das bedeutet natürlich, dass wenn man dann mit eigenen Teilen eine Veredelung hinbekommen kann, ist es sicherlich Bereitschaft etwas höher.
Ja.
Und die müssen auch länger halten dort, die Autos.
Genau, es ist immer noch günstiger, sich Zubehörteile zu kaufen, das Auto schön zu machen, als jetzt vornherein teuer neu zu kaufen.
Ja. Also du scheinst ja ziemlich überzeugt von Flensburg. Das ist, wie wir gehört haben, deine Heimat. Was begeistert dich denn an Flensburg?
Ja, die
Lage... Neben der tolle Handballmannschaft und die Förde und das alles, was alle wissen.
Ja, die Lage zwischen den Meeren unter anderem, dann, dass wir tolle Städte wie Husum zum Beispiel an der Westküste, dass wir die Nordseeinseln haben. Der Zugang nach Dänemark, der in der Corona-Zeit ja mal eingeschränkt war, das war eigentlich das Schlimmste, als die Grenze zugemacht wurde, weil das für mich so ein Lebenselixier ist, über die Grenze in die Natur raus. Das ist tatsächlich... Eine besondere Landschaft auch.
Rüber zum guten Hotdog essen.
Genau, nach Hotdog hauen, zum Hotdog essen mit dem Rennrad. Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann in den Vorstand von Flensburg Liebdich mit den Wunsch hatte, mich damit zu engagieren, weil ich glaube, dass Flensburg durch seine besondere Lage und auch mit Uni und der FH am Standort noch viel machen kann. Und ja, das macht Spaß, sich da für die Region auch mit einzusetzen, um das Ganze, was wir hier auch an tollen Sachen haben, auch zu festigen und weiter auszubauen.
Flensburg liebt dich. Was macht ihr da?
Ja, also das Bekannteste, vielleicht bist du sogar schon mal mitgelaufen, den Flensburg liebt dich Marathon. Das ist ein
Projekt, das kann ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit mit einem Nein beantworten. Ich finde, Laufen ist eine Quälerei. Ich fahre gerne Rennrad, aber mit den Füßen, nein, danke.
Okay.
Nee, und, findest du Laufen lustig?
Ich mag Laufen, Schwimmen.
Ich finde auch Laufen fantastisch, wenn man nachher in der Dusche ist. Das ist richtig schön, aber der Weg dahin ist irgendwie sehr kompliziert.
Ja. Ich bin mit Laufen.
Ich habe auch noch nie jemanden beim Laufen glücklich gesehen. Die sehen immer angestrengt aus.
Dann haben wir uns noch nicht getroffen beim Laufen.
Hundertprozentig haben wir uns nicht getroffen. Oder wie, also du fährst ja auch Rennrad, so wie ich. Da macht es ja die ganze Zeit Spaß. Aber Laufen ist ja nur Quälen.
Das kommt mit der Zeit.
Du machst auch Triathlon, ne?
Ja, genau.
Ist ja noch viel schlimmer. Schwimmen ist für mich nämlich nur Überleben.
Ja, Schwimmen ist für mich auch so eine Mischung zwischen Spaß und Überleben.
Also wenn die Füße nicht mehr am Boden ankommen, schwimme ich. Ansonsten ja, lasse ich's.
Ich glaube, da geht es vielen Triathleten so, dass das Schwimmen dient dem, um aufs Rad zu kommen.
Ich hatte immer Sorge, wenn ich beim Triathlon mitmache, dass die das Licht ausmachen, wenn ich an Land komme, dass die alle schon auf dem Weg nach Hause sind. Daher habe ich das gelassen bisher.
Da wirst du von der Menge mitgezogen im Meer.
Du meinst, ich kann mich reinhängen bei jemandem?
Einfach mit reinspringen und irgendwo drückt und schiebt immer jemand. Und
ich habe mal den Raylard kennengelernt früher und der ist ja ein sehr bekannter Triathlet gewesen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mit auf eine Radtour kommen würde. Er fragt, wie weit fährt ihr? Ja, ich so 150 Kilometer. Sagt er, ja, er würde gerne mitkommen, weil er war eben beim Arzt und er hat ein Oberschenkelbruch oder Riss. Und sein Arzt hat gesagt, er soll nichts machen, aber er könnte sich dann durchaus vorstellen, diese 150 Kilometer mitzufahren. Das fand ich ein bisschen beleidigend, dass Leute mit einem gebrochenen Bein mit mir radeln. Aber nun gut. Ja. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr bei Olympia antreten. Wie ist es bei dir?
Vermutlich auch nicht mehr.
Du unterstützt aber Sportvereine.
Ja, das ist uns auch wichtig. Ich glaube, da erreichen wir auch die richtigen Leute in der Jugendarbeit. Wir haben ja eine starke Leichtathletik-Sparte, eine starke Handball- und eine starke Fußball-Sparte in Flensburg. Und da unterstützen wir mit unterschiedlichen Projekten auch, weil das vielleicht auch die Mitarbeiter von morgen sind. Aber auch, das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist einfach, dass ich finde, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit hat ja viel Ehrenamt auch gelitten, der Sport. Und da ist uns das wichtig, auch, sag ich mal, diese Vereinsarbeit, die entsprechende Wertschätzung bekommen.
Wir haben schon gehört, du bist auch ab und zu in Dänemark. Da bin ich auch gerne. Ist das dort für dich eine entspanntere Radtour oder warum geht's ab nach Dänemark?
Entspannt ist es nur, nicht durch den Flensburger Stadtbereich zu fahren. Danach geht die Entspannung los. Also nach Sonderburg zum Beispiel oder an der Westküste raus. Das sind schöne Touren. Und ansonsten haben wir natürlich...
Ich fahre übrigens richtig gerne an der Westküste von Schleswig-Holstein.
Ja.
Ich liebe auch den Gegenwind tatsächlich. Die meisten Menschen mögen keinen Gegenwind.
Ich liebe auch Gegenwind. Ich sitze auch bei meinem Training gerne aufrecht, um noch mehr Windwiderstand zu haben. Das mag ich tatsächlich auch, um seine Wattleistung dann zu treten. Und
auch einfach so. Ich finde das tatsächlich, und ich versuche den Leuten immer beizubringen, dass der Gegenwind nichts anderes ist als Rückenwind, nur anders. Das will nicht jeder hören.
Ja, wir haben vor
dafür ist die Westküste tatsächlich fantastisch. Und der Rückweg, dann kommt einen gar nicht mehr mit, wie schnell man auf einmal fährt, weil man braucht gar nicht mehr treten.
Ja, was zur Westküste der Nachteil ist, zur unserer Angener Landschaft bei Flensburg raus, ist, dass das sehr kurzweilig ist. Es geht immer Kurven bergauf, bergunter, man kann richtig Höhenmeter sammeln. Und ich muss sagen, man merkt die Kilometer nicht. Man kann im Angener Land Kilometer sammeln ohne Ende und es wird nicht langweilig. Wenn das natürlich, wenn man jetzt in Nordfriesland mal so eine...
Das ist ja fantastisch.
10 Kilometer gerade erwischt.
Ja, ich liebe es. Und vor allen Dingen, wenn man dann Glück hat, dass da ein paar von unseren Nationaltieren da noch auf die Quere kommen, also Schafe, dann kriege ich richtig gute Laune. Das ist, seitdem ich hier lebe, mein Lieblingstier.
Ja.
Das sind richtige, echte Sturköpfe. Den interessiert sich nicht dafür, wo Klaus lang will. Das mag ich an denen. Was ist für dich denn das Besondere an Schleswig-Holstein? Warum hier Unternehmer? Warum ist man dann nicht längst mit so einem wachsendes Unternehmen in irgendeine Metropole gegangen und gesagt, das ist mein neues Zuhause?
Wir haben ja Hamburg vor der Haustür. Wir haben aber umgekehrt auch Kopenhagen vor der Haustür. Ich glaube, diese Lage, die zeichnet Flensburg auch aus, also den Einfluss der dänischen Kultur. Und das lässt tatsächlich ab Hamburg, finde ich, selbst Hamburg hat ja schon nicht mehr den dänischen Einfluss, so wie wir es haben. Und dementsprechend könnte ich mir keinen Kilometer weiter südlich vorstellen, weil Flensburg einfach diese Kultur mitlebt. Und umso weiter man südlich kommt, merkt man da schon den Unterschied. Und wir haben ja auch in Hamburg die Möglichkeit, ein Office zu eröffnen, falls wir personalmäßig dort den Bedarf haben. Aber derzeit kriegen wir unseren Personalbestand gut in Flensburg abgebildet und freuen uns natürlich durch die Uni und Erfahrung, dass wir da junge Leute auch teilweise direkt übernehmen können, was nicht jeder Standort bietet natürlich.
Wo steht ihr heute und wo steht ihr in 5 Jahren?
Ja, heute stehen wir da, dass wir sind mit der Internationalisierung gestartet, haben uns als E-Commerce-Unternehmen von knapp 20 Jahren jetzt wirklich etabliert, haben immer noch Start-up-Geist in uns und in den nächsten Jahren sehe ich uns stark internationalisiert, stark in den Produktgruppen ausgebaut und mit ganz vielen Dingen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht erahnen können, weil Dinge wie KI und AI, die dann dazukommen, eröffnet ganz neue Möglichkeiten und von daher bleibt auch immer eine gewisse Überraschungsmoment mit dabei.
Aber auch das macht ja das Leben aus. Ihr schaut nicht nur nach vorne oder man könnte sagen, ihr schaut im Grunde genommen insbesondere nach vorne, nämlich beim Thema Nachhaltigkeit. Und da habt ihr beim Thema People and Culture schon Preise letztendlich ausgezeichnet. Was hat es an sich und ist das für euch wichtig?
Ja, wir haben verschiedene Bereiche, die unsere Kultur angeht, die uns wichtig sind. Die Nachhaltigkeit zum einen, aber auch die Möglichkeit für den Mitarbeiter, seine Work-Life-Balance perfekt abbilden zu können. Und Flensburg ist in meinen Augen auch ein Standort, wo man genau das auch bilden können muss. Weil ich glaube, es gibt Leute, die ziehen in die Großstadt und die sind dann auch bereit, Vollgas zu geben, nur bei der Arbeit sein, von der Cafeteria ins Büro. Und wir haben in Flensburg, glaube ich, so eine schöne Umgebung, wo man sagen muss, da muss das Zusammenspiel zwischen zum Beispiel Familie, Hobby, Job gut passen und das zeichnet uns auch aus. Und das ist eine Kultur, diese Vereinbarkeit, die wir auch gewährleisten möchten für die Angestellten,
ja. Okay, wir haben ja gehört, dass es gerade auf der Führungsebene große Herausforderungen geben kann, wenn man in starkem Wachstum ist. Ich nehme an, ihr seid auch nicht mehr in der Studentenwohnung auf dem Sofa unterwegs. Ebene der Führung erweitert. Wie habt ihr denn die anderen Herausforderungen, den Mut? Wie macht man das mit seinem Standort?
Ja, wir haben uns, was den Mut angeht, haben wir uns eigentlich nie mutig gefühlt, weil wir als Studenten ja nie wirklich was zu verlieren hatten und eigentlich nur gewinnen konnten. Der erste mutige Schritt, den sind wir gegangen, als wir aus unserem aus unserer Firma zur Miete irgendwann rausgegangen sind, weil wir brauchten mehr Platz und haben dann keine andere Möglichkeit mehr gefunden, als ein Gebäude zu bauen, was unseren Bedürfnissen passt, nämlich viel Büro, bisschen weniger Halle. Und das ist eigentlich untypisch, weil man natürlich normalerweise große Hallen findet mit ein bisschen Büro dran. Und das haben wir dann an verschiedenen Standorten uns angeguckt und sind dann in Flensburg hängen geblieben. Und haben uns dann ganz bewusst für Flensburg entschieden und haben dort 2014 unser erstes Büro- und Lagergebäude mit Werkstatt angeschlossen, selbst gebaut. Und das war für uns so der wirklich mutigste Schritt, weil wir bis dahin keine wirklichen Kredite für irgendwas aufgenommen haben, sondern dort mussten wir natürlich dann einen Kredit für aufnehmen, um dieses Gebäude zu bauen. Und
man hat dann Verbindlichkeiten, das ist natürlich anders, als wenn man nur Miete zahlt.
Genau.
Wie sah es denn dann aus? Waren es dann immer noch ihr beide alleine? Einer im Büro, einer im Lager?
Wir haben tatsächlich in dem ersten Jahr, wo wir ins neue Gebäude gezogen sind, fast 50 Leute eingestellt. Das habe ich in dem Fall noch mit begleitet. Ich weiß gar nicht, wie wir das in dem Tempo damals geschafft haben.
Und 50 Leute, das ist wirklich eine Herausforderung.
Wir haben dort den Sprung auf knapp 80 Mitarbeiter gemacht innerhalb von kurzer Zeit. Wir waren vorher bei 30 Mitarbeitern und sind dann ganz stark nach oben gegangen von der Mitarbeiterzahl, weil einfach...
Man läuft dann bei der Weihnachtsfeier rum und weiß gar nicht, wer denn eigentlich dazugehört,
oder? Ja, so fängt es dann an langsam, ja.
Wie sieht denn Weihnachtsfeier heute aus? Sind das immer noch 80 Leute?
Mehr als 80 Leute. Wir sind jetzt mittlerweile knapp über 100 Leute und haben dann tatsächlich auch gut besuchte Weihnachtsfeiern und man kennt sich auch. Aber sind ein starkes Team geworden und jeder ist es auch in seinen Aufgaben gewachsen. Vom Allrounder zum Spezialisten, das ist doch so, wie wir uns als Führungskraft verändern mussten, so ist auch der Weg für viele Angestellte gewesen, dass man sich anfängt zu spezialisieren und seine Lieblingsbereiche raussucht und wir gucken dann, dass wir den Menschen dort einsetzen, wo er sich am wohlsten letztendlich fühlt.
Sucht ihr noch Leute und was für Leute sind das?
Wir suchen tatsächlich immer Leute und es sind auch aus verschiedenen Abteilungen Leute, wir suchen, aber was jeder mitbringen muss, ist eigentlich dieser Spaß an der Firma tatsächlich, was wir machen. Wir haben viel Veränderung und das macht den meisten auch Spaß, weil es immer mit neuen, schönen Dingen hergeht und das vereint uns alle so ein bisschen, dass wir alle Spaß auch an diesem Wachstum haben, den die Firma die ganzen Jahre mal mit sich bringt.
Also Flensburger Spirit und Unpack-Mentalität.
Genau.
Großartig. Also, liebe Daniel, wir haben heute ein wirklich spannendes Unternehmen mit einer tollen Persönlichkeit dahinter kennengelernt, der quasi als Startup gestartet ist, bevor es Startups gab, der aber 20 Jahre dann auch immer noch ein Startup-Spirit im Unternehmen hat, der den Standort Schleswig-Holstein und damit auch Flensburg den Rücken hält. Darüber sind wir sehr froh. Von daher danke, dass du heute da warst.
Dankeschön.